Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einem Zwischenbericht vom Festival Theater der Welt. Kein Abend hier bei Fazit ohne Festivals zurzeit. Und es geht um eine Inszenierung von Thiago Rodriguez, Leiter eines anderen Festivals, nämlich dem in Avignon. Wir schauen uns eine Installation des Medienkünstlers Aram Bartol an. Er hat eine DHL-Packstation in eine Kirche gebaut. Dann geht es hier bei Fazit um echten körperlichen Einsatz. Den brachte heute der Übersetzer Lothar Quinkenstein 300 Kilometer auf dem Fahrrad für die Ukraine. Danach rief er uns an. Und über die Hintergründe zu den Ausschreitungen beim Eritrea-Festival in Gießen sprechen wir hier bei Fazit mit der Politikwissenschaftlerin Nicole Hirt. Der Konflikt lag schon in der Luft, bevor das Eritrea-Festival in Gießen begann. Es sollte nämlich zunächst gar nicht genehmigt werden, fand dann aber aufgrund einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes doch statt und eskalierte. Gegner der Veranstaltung attackierten Polizeibeamte. 1000 Polizisten waren im Einsatz, 28 wurden verletzt und 100 Demonstranten festgenommen. Schaut man heute in die sozialen Medien, zeigt sich, es ist ein gefundenes Fressen, auch für Rechtsextreme, die jetzt wieder gegen die Migranten wettern. Über die Hintergründe sprach ich vor der Sendung mit Dr. Nicole Hirt vom GIGA-Institut in Hamburg, unter anderem Expertin für die eritreische Diaspora. Guten Abend in Ihren Urlaub, Frau Hirt.
Guten Abend.
Was ist das für ein Festival, das jetzt wieder in Gießen stattgefunden hat? Es nennt sich ja auch Eritrea Kulturfestival.
Ja, um Kultur geht es da sicher auch, aber es geht eben auch darum, dass dieses Festival quasi eine Propagandaveranstaltung der eritreischen Regierung ist, die sich an die eritreische Diaspora richtet. Und ich denke, man versteht das besser, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit geht. Es kamen auch sehr viele Flüchtlinge aus Eritrea nach Deutschland während der 1980er Jahre, die damals im eritreischen Befreiungskrieg geflüchtet sind. Und Anhänger der Befreiungsbewegung waren, die jetzt seit 30 Jahren in Eritrea die Regierung stellt. Das heißt, es gibt sehr viele Eritreer, Eritreerinnen, die schon seit 30 Jahren oder länger in Deutschland leben und eben dieses Regime in Eritrea unterstützen. Und von dieser Seite her wird quasi dieses Festival in Gießen organisiert. Und die, die jetzt dagegen protestiert haben, das sind eher Geflüchtete, die in Eritrea waren, unter dem Regime gelitten haben und geflüchtet sind und dann praktisch erst in den letzten 10 Jahren oder so nach Deutschland gekommen sind.
Also könnte man fast sagen, das ist eine Art Generationenkonflikt auch, ja?
Nicht unbedingt, weil es ist quasi schon ein Konflikt zwischen der Diaspora. Also es gibt ja auch in Deutschland geborene Eritreer, Eritreerinnen der zweiten Diaspora-Generation, die in Teilen die Regierung ablehnen, in Teilen die Regierung auch unterstützen. Das gibt es auch. Also da würden einige dann typischerweise auf das Eritrea-Festival in Gießen gehen, die anderen würden eine Demonstration dagegen besuchen. Und die, die jetzt eben, denke ich, Gewalt ausgeübt haben, das sind eher Geflüchtete, die in den letzten Jahren aus Eritrea geflüchtet sind, dann quasi über Libyen und dann mit dem Boot nach Europa kamen und die dann sehen, dass es eben Eritrea in Deutschland gibt, die dieses Regime feiern. Und das löst dann natürlich Aggressionen aus.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist im Prinzip eine Propagandaveranstaltung der eritreischen Regierung in Deutschland. Der Veranstalter ist ja auch der Zentralrat der Eritreer in Deutschland. Aber was hat der denn davon? Was für ein Interesse verfolgt der?
Also die eritreische Regierung kontrolliert die Diaspora schon damals, seit den 80er Jahren, als sie entstanden ist. Es gibt zum Beispiel eine 2% Diaspora-Steuer. Also jeder Eritreer, Eritreerin soll diese Steuer zahlen. 2% auf Einkommen, auf Sozialhilfeleistungen, was auch immer. Und die Regierung versucht dann natürlich, ihr eigenes Narrativ über die Lage im Land zu verbreiten, um diese Unterstützung aufrechtzuerhalten. Und da fließen eben auch sehr viele Gelder sozusagen. Also Eritrea betreibt eine sehr aktive transnationale Politik, um eben quasi die Eritreer im Ausland bei der Stange zu halten.
Mhm. So, und dann ist natürlich die Frage, warum wird das dann so gewaltsam bei einem Festival ausgetragen? Also 1000 Polizisten im Einsatz ist ja schon mal eine Ansage, ne?
Das ist richtig. Also, aber das fällt mir wirklich sehr schwer, darauf eine Antwort zu finden, weil es gibt schon länger Gegenbewegungen. Also die Diaspora ist quasi politisch gespalten. Es gibt Regimegegner, es gibt Unterstützer und es gibt schon länger friedlichen Protest gegen diese Festivals, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, in Norwegen, in Holland, in anderen europäischen Staaten. Aber bisher kam es jetzt nicht zu solchen gewaltsamen Auseinandersetzungen.
Ja, wir wissen über dieses Land Eritrea relativ wenig. Es ist eines der Hauptherkunftsländer von Geflüchteten in Deutschland. Die Menschenrechtslage ist katastrophal. Es werden ja trotzdem viele Asylgesuche hier auch abgelehnt, ne? Was sagt jetzt die Reaktion auch der Rechten auf dieses Festival? Da besteht ja dann auch Handlungsbedarf, oder?
Also ich denke, für die Rechte war das natürlich ein gefundenes Fressen. Ich habe auch so ein bisschen die Kommentare in den sozialen Medien verfolgt, aber ich denke, da wird überhaupt nicht differenziert. Also da wird das dann so dargestellt, ganz undifferenziert. Es würden jetzt irgendwelche eritreischen Gruppen aufeinander einschlagen. Das kann man ja so nicht sagen. Also die, die das Festival organisiert haben, das sind ja deutsche Staatsbürger, die schon lange eingebürgert sind, weil sie schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Und die Geflüchteten, also ganz abgelehnt, wird, denke ich, niemand, aber viele bekommen nur noch subsidiären Schutz, weil die Gerichte sagen, es gibt keine individuelle Verfolgung. Aber Eritrea hat einen zeitlich nicht limitierten Nationaldienst. Das heißt, Eritreer und Eritreerinnen im Lande müssen jahrzehntelang im Militär dienen. Und deshalb bekommen die meisten, die hierher kommen, schon eine Art von Flüchtlingsschutz.
Welchen politischen Handlungsspielraum hat man da denn jetzt? Also da werden natürlich jetzt wieder Rufe laut, das darf nicht stattfinden. Es sollte ja auch nicht stattfinden, dieses Festival. Was tut man da in den kommenden Jahren?
Das ist rechtlich natürlich immer etwas fraglich, weil wir haben natürlich Versammlungs- und Veranstaltungsfreiheit, das ist ganz klar. Aber es gab jetzt auch einige eritreische Klägerinnen, die praktisch deshalb geklagt haben, weil auf diesem Festival ja praktisch Gelder gesammelt werden, die dann auch für gewaltsame Konflikte am Horn von Afrika verwendet werden können. Außerdem wird da auch teilweise gewaltsame Propaganda verbreitet oder zumindest die Diktatur verherrlicht. Also es ist schon so eine Frage, ob das jetzt wirklich durchgeführt werden muss. Ich wäre persönlich dagegen, es ganz zu verbieten. Allerdings war ja das Problem, dass das Gericht das Verbot gekippt hat, obwohl die Veranstalter sich nicht dazu bereit erklärt haben, die Sicherheitsregeln zu erhöhen. Und ich denke, da müsste man ansetzen, dass zum Beispiel jeder, der dorthin geht, persönlich erfasst wird. Das geht dann auch darum, dass Leute, die da hingehen und jetzt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, vielleicht nicht unbedingt als Flüchtlinge gelten, wenn sie auf ein Pro-Regierungsfest gehen. Also ich denke, es müsste dafür mehr Kontrolle und Sicherheit einfach da sein.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Nicole Hirt, Expertin am Hamburger GIGA-Institut für die eritreische Diaspora. Thiago Rodriguez, der Name ist diese Woche hier schon mal gefallen in der Sendung, in seiner neuen Funktion, nämlich als Leiter des Festivals in Avignon. Er stammt aus Portugal, ist Schauspieler, Regisseur und Autor und einige Produktionen von ihm waren auch schon in Deutschland zu sehen, zum Beispiel im Hebbel am Ufer in Berlin, in Wiesbaden oder beim Kunstfest Weimar. Heute Abend gab es im Schauspielhaus Frankfurt am Main eine Inszenierung von ihm, die 2020 in Portugal uraufgeführt und jetzt im Rahmen des Festivals Theater der Welt gezeigt wurde. Name Katharina und von der Schönheit Faschisten zu töten. Und für Fazit gesehen hat das unsere Kritikerin Shirin Sochi Travalla. Was steckt denn hinter diesem ja doch ziemlich provokanten Titel?
Ja, hinter diesem Titel steckt eigentlich eine absurde Tradition. Und zwar steht im Zentrum eine Familie, die traditionell jedes Jahr einen Faschisten tötet. Also die treffen sich so zu einem Familienfest und dann ist immer jemand aus der Familie dran, erst diesen Faschisten zu entführen und dann zu erschießen. Und jetzt ist die Reihe an der jüngsten Tochter. Und die weigert sich aber, weil ihr ein Geist erschienen ist.
Aha, was ist das für ein Geist?
Das ist der Geist von Katharina Eufemia. Und das ist eine Frau, die es wirklich gab, eine Landarbeiterin in Portugal, die 1954 erschossen wurde. Und zwar deswegen, weil sie auf den gleichen Lohn für Frauen und Männer bestanden hat. Und sie ist mittlerweile sowas wie eine Widerstandsikone, aber auch eine feministische Ikone. Und in deren Tradition begeht diese Familie im Stück eigentlich auch diese Morde jedes Jahr.
Ja, das könnte man jetzt irgendwie erstmal so als Krimi auffassen, hört sich aber ein bisschen auch als wie eine Groteske an. Was ist das denn?
Ja, es hat Krimi-Elemente, es hat auch Momente von absurden Theater. Es gibt aber auch so eine dokumentarische Ebene. Da erinnert es auch an das Stück Terror von Ferdinand von Schirach, weil es so politische Dilemmata aufmacht. Das Besondere ist die Umsetzung von Rodriguez. Also auf der Bühne sehen wir ein Holzhaus und dieses Holzhaus kann man auseinandernehmen und diese einzelnen Wände werden dann über die Bühne geschoben und funktionieren wie so Paravents. Das sieht atmosphärisch wirklich sehr toll aus. Dazu kommt ein wahnsinnig schönes Licht, was so ein bisschen ins Orangefarbene geht. Und es kommt dazu eine sehr ausgeklügelte Musikwahl. Also es gibt so Lieder, die wie portugiesischer Fado funktionieren. Es gibt sehr dramatische Klaviermusik. Und es gibt zum Beispiel auch ein sehr bekanntes italienisches Arbeiterlied, zu dessen Text Rodriguez allerdings neu geschrieben hat. Und ich würde vorschlagen, da hören wir mal rein.
Se a rebelde encontrar a morte, a vingança será de outra mulher, será certa e fatal a sorte do fascista hoje irá morrer.
Ja, die Melodie kennt jeder von uns. Sie haben gerade gesagt, der Text ist verändert. Was ist es denn für ein Inhalt?
Ich spreche leider kein Portugiesisch. Ich habe die deutsche Übersetzung. Ich war da eher konzentriert, die Leute auf der Bühne anzugucken. Ja. Also da muss ich jetzt passen. Also ich weiß nur, dass es ein Arbeiterlied ursprünglich ist. Jeder kennt die Melodie, aber wir haben es irgendwie auch im Vorfeld nicht rausbekommen, welches es ist.
Ja, und ein sehr emotionaler Abend nach all dem, was Sie beschreiben.
Absolut. Und auch dieses Lied klingt ja schon so, dass man gleich so in diese Atmosphäre kommt, dass man jetzt auf die Straße gehen möchte und demonstrieren möchte, zumindest gegen Faschisten.
Thiago Rodriguez ist ja bekannt für seine politischen Inszenierungen. Gibt es an diesem Abend auch sowas wie eine politische Message?
Ja, würde ich schon sagen. Und die zeigt sich eigentlich am Ende, weil in den letzten 20 Minuten spricht zum ersten Mal dieser Faschist. Der ist nämlich die ganze Zeit auch auf der Bühne und der hält einen langen Monolog. Er sieht aus wie eigentlich so ein FDP-Politiker, könnte man sagen, so im Anzug mit Schlips und so ein gut aussehender Mann. Und der sagt dann wirklich so rechte Positionen. Also er schimpft auf Migranten, er schimpft auf Frauen, er sagt sowas wie häusliche Gewalt wird übertrieben. Und so nach 5 Minuten schreit der Erste im Publikum, dass er ruhig sein soll, wobei man da nicht sicher ist, ob das jemand aus dem Team der Inszenierung war. Und dann heizt sich innerhalb von ein paar Minuten diese ganze Atmosphäre in diesem großen Schauspielhaus auf, bis Leute wirklich pfeifen und Buh schreien. Und man hat so Ohrenstöpsel bekommen, weil auch geschossen wird auf der Bühne. Die werfen die auf die Bühne. Ein Mann versucht sogar auf die Bühne zu gehen und wird dann sofort vom Sicherheitsdienst irgendwie wieder runtergeleitet. Und schließlich rufen auch ganz viele im Chor so raus, raus. Und es ist sehr unangenehm. Es ist so eine ganz gewalttätige Atmosphäre. Und ich glaube, das will Rodriguez eigentlich mit dem Abend zeigen. Also, dass auch der Widerstand gegen den Faschismus also nicht per se gut ist, sondern dass er eine gewalttätiger Akt sein kann. Und darüber kommt man ins Grübeln, ja, wirklich.
Und auch, dass man als Publikum Teil dessen wird dann plötzlich am Ende oder nicht so genau weiß, was jetzt Inszenierung ist und was sozusagen die Dynamik des Abends ist, ne?
Genau, wobei man sich gewundert hat, weil eigentlich müsste ja jeder wusste, das ist ein Schauspieler auf der Bühne, der jetzt spielt diesen Faschisten. Mhm. Aber trotzdem hat das anscheinend, ist dann wie so ein Schneeballsystem, dass man so angesteckt wird von der Wut der anderen.
Shirin Suchitrawala, wir haben ja vor gut einer Woche live aus Offenbach von der Eröffnung des Festivals berichtet. Inzwischen gab es einiges zu sehen. Inwiefern passt dieser Abend in die Gesamtkonzeption?
Ich finde, dass der Abend, der jetzt auch, das muss ich sagen, nicht nur toll ist und auch Längen hat und manchmal so ein etwas langweiliges Rumstehtheater ist, er passt aber hervorragend thematisch in dieses Festival, weil ein konzeptioneller Anker von Chiaki Soma ist ja dieser Inkubationismus. Und dieser Begriff meint oder bezieht sich auf das Ausbrüten von Eiern bis zum Moment des Schlüpfens, aber auch auf die Phase bis zum Ausbruch einer Krankheit. Man könnte sagen, dass so Knack- und Kipp- und Wendepunkte wirklich ein Festivalthema sind. Und genauso ein Punkt auch, wo die Stimmung im Saal kippt oder auch der Punkt, an dem man sich fragen muss, wann muss ich denn jetzt wirklich Widerstand leisten, um eine ungute Entwicklung zu verhindern, der steht auch an diesem Abend im Mittelpunkt. Von daher finde ich, passt das, wie gesagt, hervorragend in dieses Festivalprogramm.
Sagt Shirin Suchitrawalla. Sie war für uns im Schauspielhaus Frankfurt bei Katharina und von der Schönheit Faschisten zu töten, einer Inszenierung von Thiago Rodriguez, die morgen am 10. Juli nochmal zu sehen ist. Und ich sage Frau Suchitrawalla, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Um die 30 Grad waren es heute ganz im Osten von Deutschland. Für jemanden, der 300 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt, und zwar an einem Tag, ist das sehr heiß und sehr anstrengend. Aber Lothar Quinckenstein, Übersetzer der polnischen Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk und Mitglied der Organisation Solidarity Bus, hat sich diesen Strapazen heute ausgesetzt, um Spenden für einen Rettungswagen in der Ukraine einzutreiben. Entlang der deutsch-polnischen Grenze an Oder und Neiße fuhr er stundenlang und direkt am Ziel heute Abend um 20.30 Uhr konnte ich mit ihm telefonieren. Hallo Herr Quinckenstein, wie geht es Ihnen denn?
Hallo. Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin selber überrascht. Ich hatte gedacht, es wird härter. Es war natürlich warm, das ist keine Frage. Und zwischenzeitlich an der Oder und an der Neiße dann auch ist sehr viel offenes Gelände. Da hat man nicht so viel Schatten, aber es war kaum Wind. Das ist ein großer Vorteil, denn da kann es auch manchmal ganz schön blasen. Da habe ich schon einige Überraschungen erlebt, auch gelegentlich schon mal im Sommer. Und ich kenne die Strecke sehr gut, deshalb habe ich sie mir auch ausgesucht. Wenn ich so eine große Tour fahre, ist es mir lieber, wenn ich genau weiß, wie die Strecke aussieht. Es erleichtert die Sache etwas für den Kopf.
300 Kilometer, das ist, glaube ich, mehr als die Profis bei der Tour de France fahren. Bei einem Schnitt von 30 km/h sind es ja 10 Stunden. Ich weiß nicht, wie schnell Sie gefahren sind, aber Herr Quinckenstein, gab es Momente, wo Sie aufgeben wollten heute?
Nein, die gab es nicht. Die gab es wirklich nicht, weil wir das von der Ukraine-Busgruppe vorbereitet haben. Wir haben sehr viel Mühe und Zeit da reingesteckt. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin und dann das erste Foto auf der Grenzbrücke gemacht habe zwischen Subice und Frankfurt, war mir vollkommen klar, dass das keine private Tour jetzt ist, sondern dass das auf Instagram verfolgt wird. Und da war Aufgeben keine Option. Dann wäre ich halt im Zweifelsfall erst deutlich später zurückgekommen. So ist es sehr glatt gelaufen. Der Schnitt lag knapp unter 25. Ich hatte damit auch gerechnet und das war dann eine Nettofahrzeit von ungefähr 12 Stunden. Und dazu kamen dann noch Pausen, die ich oft dafür verwendet habe, auch ein Foto zu machen, einen kurzen Text zu schreiben und das an die Leute zu schicken, die heute Social Media betreut haben und die eben auch auf Instagram die ganze Zeit dann die Story sozusagen gefüttert haben.
Das heißt, Social Media war Ihr Verbreitungskanal. Ja, ich stelle mir vor, wenn man auf dem Fahrrad einsam an der Oder entlang fährt, dann kriegt das ja vielleicht auch keiner mit, der für einen Rettungswagen in der Ukraine spenden soll.
Ja, eben. Deswegen sagte ich ja, wir haben das vorbereitet. Also das ist uns gelungen, das recht gut vorzubereiten. Social Media war ein Verbreitungskanal, aber nicht nur. Wir haben auch Redaktionen angeschrieben und jetzt sprechen Sie und ich. Es gab also verschiedene Ebenen, auf denen wir da gearbeitet haben. Und bei Social Media ist ja das Schöne, dass Personen das multiplizieren können und dass das dann nicht nur an einer Stelle verbreitet wird, sondern an mehreren. Und ich war zudem auch nicht ganz allein. Ich bin etwas knapp 2/3 der Strecke tatsächlich allein gefahren am Anfang, aber dann sind ab Kilometer 170 und ab Kilometer 200 sind zwei Freunde aus der Busgruppe dazugestoßen, die ja den letzten 100 damit mir dann mitfahren wollten. Und das war großartig, weil man da einfach mental in einer ganz anderen Verfassung ist. Die beiden sind dann sehr oft vorgefahren, haben so ein bisschen den Takt angegeben, haben auch nochmal ordentlich Tempo gemacht. Deswegen sind wir auch so zügig dann über die letzten 100 hier zurückgekommen und waren deutlich früher hier, als ich eigentlich gedacht hatte. Das war schon toll und ich bin den beiden auch sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Das war einfach großartig. Das ist eine Riesenunterstützung. Man kann ein bisschen reden und wenn man nicht mehr reden kann, dann kann man zuhören und sich was erzählen lassen, aber das baut enorm auf.
Und was überhaupt geht einem durch den Kopf, wenn man 12 Stunden auf dem Fahrrad für einen Rettungswagen in der Ukraine fährt? Also ist das so ein Tunnel, in dem man ist, oder was passiert da?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich da weit ausholen müsste und dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Es ist so, dass ich seit Februar 22 Hilfe leiste auf verschiedene Weise. Ich war zum Beispiel auch Ende Februar, Anfang März in Tschemmischl auf dem Bahnhof als freiwilliger Helfer. Und ich bin eigentlich seit Februar 22 in verschiedenen Formen und auf verschiedene Weise tätig für Hilfe, die der Ukraine zugutekommt. Und das ist etwas, was tatsächlich mir morgens als erstes durch den Kopf geht und abends als letztes auch durch den Kopf geht. Ich bin permanent auch auf verschiedenen Kanälen, lese Nachrichten auf Deutsch, auf Polnisch. Soweit ich das jetzt mir angeeignet habe, kann ich auch Ukrainisch lesen. Das war unter anderem ein Ergebnis dieser Zeit, die ich in Tschemmischl verbracht habe. Dort habe ich meine ukrainische Lehrerin sozusagen kennengelernt. Wir machen ein Tandem. Sie lernt von mir Deutsch, ich lerne von ihr Ukrainisch. Und ja, also was mir heute den ganzen Tag durch den Kopf gegangen ist, waren die Bilder von gestern, von dem Angriff auf Liman, der einer von vielen ist in einer nicht abreißenden Reihe. Und dieser gestrige Angriff war wieder von einer Perfidie, dass es einem den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und deswegen war auch die Frage, würde ich eventuell dann abbrechen, das kam für mich nicht in Frage. Dann hätte ich mir gesagt, dann mach noch mal eine kleine Pause, verschnauf ein bisschen, iss was und danach fährst du weiter. Aber ich wollte auf dieser Grenzbrücke wieder ankommen, unbedingt. Und zwar mit 300 auf dem Tacho. Das war fest beschlossen.
Kann man denn schon sagen, wie viel Geld jetzt zusammengekommen ist?
Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Das ist noch ein bisschen zu früh, weil ich mich in Verbindung setzen müsste mit denjenigen, die das in unserer Gruppe betreuen. Ich denke, dass ich das heute Abend noch erfahre. Während der Tour ist das ein bisschen schwierig. Man kann da nicht häufig anhalten, weil man dann aus dem Takt kommt. Und wenn man einmal ein gutes Tempo hat und merkt, das läuft, dann sollte man das auch nicht unterbrechen. Und ich habe also noch nicht alle Nachrichten gelesen, die gekommen sind. Ich denke, heute Abend werde ich das dann erfahren, was sich da getan hat.
Lothar Quinckenstein, der Übersetzer von Olga Tokarczuk, ist heute 300 Kilometer mit dem Fahrrad für die Ukraine gefahren. Und Herr Quinckenstein, vermutlich können willige Hörerinnen und Hörer auch jetzt noch spenden, oder?
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und auch morgen noch, auch übermorgen noch. Die Möglichkeit besteht die ganze Zeit noch.
Danke Ihnen und erholen Sie sich gut.
Dankeschön. Ich danke für das Interview. Herzlichen Dank.
Ja, und spenden kann man auf der Seite ukrainesolidaritybus.org.
Die syrische Regierung hat der BBC die Lizenz zur Berichterstattung entzogen. Das Informationsministerium in Damaskus wirft dem britischen öffentlich-rechtlichen Sender vor, tendenziös und falsch aus dem Land berichtet zu haben. Wenige Tage vor der Entscheidung hatte die BBC Recherchen zum Drogenhandel in Syrien veröffentlicht. Als Teile des Systems wurden in der Dokumentation auch die syrische Armee und die Präsidentenfamilie Assad genannt. Die BBC teilte in einem Statement mit, der Sender werde seine unabhängige Berichterstattung ungeachtet der syrischen Anschuldigungen fortsetzen. Der serbische Filmregisseur und Drehbuchautor Sredjan Koljevic ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Wie die Fakultät für dramatische Künste in Belgrad mitteilte, erlag er einer langen, schweren Krankheit. Der in Sarajevo geborene Filmemacher war an der Entstehung von 15 Spiel- und 2 Dokumentarfilmen beteiligt, sowie an mehreren Fernsehserien. Für The Red Colored Grey Truck erhielt Koljevic 2004 den Hessischen Filmpreis, für Belgrad Radio Taxi 2010 den Hauptpreis des Zürich Filmfestivals. Mit seinen Filmen hinterlasse er ein Werk, das Generationen inspiriert und ihnen die Sprache unserer Welt näher gebracht habe, würdigte die Fakultät für dramatische Künste den Filmemacher. Die Versteigerung von Ausstellungsstücken eines DDR-Museums in Dresden hat knapp 175.000 Euro eingebracht. Nach Angaben des Auktionshauses gingen fast alle der rund 70.000 angebotenen Exponate weg. Sie waren für die Versteigerung großteils zu Konvoluten zusammengefasst worden. Die teuersten Stücke waren 2 Trabis und ein Lader, für die je 6.500 Euro geboten wurden. Der Museumsbetreiber hatte die Sammlung zur Versteigerung angeboten, weil immer weniger Menschen das DDR-Museum besucht hatten. Der Pub aus dem preisgekrönten irischen Film Banshees of Inisherin ist vor der Müllhalde gerettet worden und nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Wie die BBC berichtet, hat ein irischer Gastwirt die Kulisse, in der große Teile des Films spielen, von seinem ursprünglichen Ort auf der Insel Eccle Island in die Stadt Kilcarran im Landesinneren transportiert und dort wieder aufgebaut. Ursprünglich sollte das gesamte Filmset nach Ende der Dreharbeiten auf dem Müll landen. Prominente wie die US-Sängerin Taylor Swift und auch diverse Fans des Films hatten jedoch im Internet geäußert, dass sie gerne selbst in der Kneipe ein Glas trinken würden.
Die Kunsthalle Osnabrück feiert aktuell mit mehreren Ausstellungen und Projekten ihr 30-jähriges Jubiläum. Unter anderem verhüllte der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama ein leerstehendes Kaufhaus mit alten Jutesäcken, die auf koloniale Handelsströme hindeuten. Die Aktion war auch schon in anderen Städten zu sehen. Der Clou des Programms findet aber in der Kunsthalle selbst statt. Das ist eine über 700 Jahre alte Kirche, die nun der Künstler Aram Batol bespielt. Batol hat schon versenkte Leihfahrräder aus der Spree gefischt, USB-Sticks in Fassaden zementiert oder Handytaschen aus Abschirmvlies genäht. Immer geht es in seinen Arbeiten um die Verbindung zwischen physischen und zwischen der digitalen Welt. In der damaligen Kirche in Osnabrück hat Batol jetzt eine DHL-Packstation installiert. Annette Schneider war für Fazit dort.
Die hohe gotische Hallenkirche ist angefüllt mit Altmetallcontainern. Sie ziehen sich die Wände des langen Kirchenschiffes bis zum einstigen Chor entlang, nebeneinander aufgereiht, in Gruppen platziert oder 4 Meter hoch übereinander gestapelt. Insgesamt 70 Stück. Darin Elektroschrott. Echter Elektroschrott. Von einem Osnabrücker Recyclinghof geliehen und entsprechend sauber und penibel sortiert. Am Eingang ganze Fernseher, Computer und Bildschirme, dann Bildschirmreste, Kabel, Luftfilter und ganz hinten im Chor geschredderte Festplatten. Am anderen Ende des Kirchenschiffs befindet sich eine DHL-Packstation. Davor stehen Arbeitstische und Stühle. Und weil sich in Aram Batols Installationen oft immer noch eine überraschende Wendung verbirgt, wird es auch hier noch irrer.
Wir stehen ja quasi zwischen einer Packstation, die aktiviert ist, von der Menschen aus Osnabrück ihre Pakete abholen und gleichzeitig aber hier die ausrangierten Fernseher sehen und sich auch vielleicht Gedanken machen, wie lange hält denn so ein elektronisches Gerät und wie viel Elektromüll produzieren wir.
Beleuchtet wird das Szenario von 3 unter der hohen Decke installierten gigantischen Kronleuchtern aus Bildschirmen ohne Displays, deren gleißendes Licht der Überwachung zu dienen scheint. Auf jeden Fall erlaubt es keinerlei Ablenkung von dem, was einen umgibt. Ein Recyclinghof mit unserem Luxus-Wohlstandsmüll. Großartiger ist die Kirche wohl noch nie bespielt worden, als mit ihrer Verwandlung in einen Elektroschrott-Tempel, der alle aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen zusammenführt. Die über Nachhaltigkeit und Ressourcenverschwendung, über Konsumgier, Energiefraß und Wegwerfmentalität und über ein profitgeiles Wirtschaftssystem, das für immer neue Produkte Mensch und Natur immer weiter ausbeutet und zerstört.
Die Konsumtempel sind ja die Elektrokaufhäuser, Apple Shop und so weiter. Und hier haben wir jetzt den Tempel für die Dinge, wenn sie dem Müll zugeführt werden. Und wir haben eben auch viel Geräte, die in der Datenverarbeitung benutzt werden, also Computer, Bildschirme. Und das macht die ganze Diskussion auf um Kommunikation bei uns in unserer heutigen Gesellschaft mit der Entwicklung des Internets, der Social-Media-Plattformen der letzten Jahrzehnte, die einen sehr starken Einfluss auf die Diskussion heute haben.
Seit Jahren beschäftigt sich Aram Batol mit den gesellschaftlichen Folgen von Digitalisierung und sozialen Medien, mit Überwachung und Manipulation. Erstaunlicherweise und zum Glück für seine Studierenden an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften entstehen daraus keine albtraumhaften Endzeitszenarien. Vielmehr entwickelt er dank einer kritisch-aufklärerischen Grundhaltung Installationen, Aktionen und Workshops, die sarkastisch und witzig unsere Abhängigkeiten und Verhaltensweisen entlarven und die bei genauem Hinsehen oft subversive Möglichkeiten eröffnen, um das vermeintlich Unabänderliche zu unterminieren. So erfand er zur Bekämpfung unserer Handysucht und als Schutz vor Abhörmaßnahmen ein Funkloch zum Selbernähen. Er markierte im öffentlichen Raum mit weißen Linien Handyzonen, so wie die Raucherzonen auf den Bahnsteigen. Oder er initiierte ein mittlerweile weltweites Netzwerk, bei dem zum Datenaustausch jenseits des Internets USB-Sticks in Häusermauern betoniert wurden. Gegen dieses widerständige Potenzial wirkt die gewaltige Schrottinstallation in Osnabrück fast, als hätte ihn die Übermacht von Elon Musk und Co. nun doch resignieren lassen.
Ich finde es gar nicht so resignieren. Ich finde es ja sehr ästhetisch und es findet auch eine Aktivierung statt. Das heißt, man kann diesen Elektroschrott auch benutzen und es werden Workshops stattfinden. Also es ist nicht jetzt quasi nur der tote Friedhof oder so, sondern auch ein lebendiger Ort.
Bei freiem Eintritt. Und die Idee eines produktiven Reparaturcafés für alle ist dann eben doch wieder ein klassischer Batoll, der leichthändig künstlerische Installation und Aktivismus miteinander verbindet. Das setzt sich sogar noch an den Kirchenwänden fort, auf die riesige QR-Codes gemalt sind. Wie energiefressende Höllenfeuer der Digitalisierung flammen sie die Wände empor. Und natürlich haben auch sie es in sich. Etwa der hinter dem einstigen Chor.
Wenn Sie den mal ausprobieren mit Ihrem Handy, dann wird Ihr E-Mail-Client aufpoppen und eine vorgeschriebene E-Mail an Olaf Scholz erscheinen, wo ich schon was reingeschrieben habe, aber da können Sie auch noch Dinge ergänzen und die wird tatsächlich an sein Wahlkreisbüro geschickt. Also es sind tatsächlich, ja, die Frage nach dem Klimakanzler, wo ist er denn, der uns versprochen wurde zur Wahl? Und so gibt es so kleine Funktionen, die sich hinter diesen QR-Codes verbergen.
Mutig, dass die Kunsthalle den Künstler einfach machen ließ. Das Ergebnis jedenfalls ist ungemein erfrischend, weil so konstruktiv gegen die herrschenden Verhältnisse gerichtet.
Ihr Paket ist abholbereit bis zum 25. Februar 2024 in der Kunsthalle Osnabrück. Unseren Städten, gerade auch den Metropolen, sagt man nach, sie seien vollgebaut. Kein Platz für Wohnungsneubau, den wir so dringend brauchen. Kein Platz auch für Maßnahmen, um die Städte klimagerechter zu machen. Auch das ist dringend nötig. Eine neue Studie der Universität Kassel kommt nun zu dem Ergebnis, dass in den wachsenden Großstädten tatsächlich enorme Flächen vorhanden sind, weil sich unsere Gesellschaft stetig ändert und so Nutzungen obsolet werden. Und so heißt das dreijährige Forschungsvorhaben auch, das mit dieser Studie nun abgeschlossen wird. Obsolete Stadt. Darüber habe ich mit Stefan Rettig gesprochen, Professor am Fachgebiet Städtebau der Universität Kassel. Hallo und guten Abend.
Hallo, Frau Schwarz.
Vielleicht können Sie uns zunächst mal eine Größenordnung nennen. Wie viele Flächen stehen uns denn in den Städten zur Verfügung, über die wir vielleicht noch gar nicht so viel nachgedacht haben?
Man kann das nicht pauschal sagen, man kann das eher für einzelne Funktionen und Gebäudetypen sagen. Beispielsweise kriegt jeder mit, dass wahrscheinlich Bankfilialen in der Nähe geschlossen haben. Da denken wir, dass 42% in 10 Jahren nicht mehr gebraucht werden. Wir haben riesige Summen an Parkplatzflächen. Auch da denken wir, dass 10% eigentlich nicht mehr genutzt werden. Gemeindehäuser, Kirchen, Kinos, Parkhäuser, Kauf- und Warenhäuser ist, glaube ich, in aller Munde mit dem Umbau der Innenstädte.
Das sind also die Flächen, die momentan nicht mehr so richtig genutzt werden und wo sich so ein Umbruch abzeichnet, ja?
Genau, man muss also von einem Umbruch sprechen. Es sind also nicht alle Parkhäuser obsolet, das stimmt natürlich nicht, aber es zeichnet sich immer mehr Umnutzungen ab. Beispielsweise wird in Hamburg gerade ein Parkhaus in den Gröninger Hof umgebaut von einer Genossenschaft. Oder wenn man eben zum Einkaufen fährt, wird man immer merken, dass beim Lidl oder bei irgendeinem Supermarkt eben die Parkplätze nicht ganz voll sind. Also es gibt einfach Redundanzen und die müssen einfach gezielter genutzt werden für die Innenentwicklung.
Herr Rettig, was war denn bei diesem dreijährigen Forschungsvorhaben für Sie jetzt die große Überraschung oder die große Erkenntnis?
Ja, also die große Erkenntnis war, dass man diese einzelnen Bausteine, dass man schauen muss, wo die sich bündeln und wo die sich häufen. Weil das, denken wir, das könnten die Transformationsfelder in den Städten sein in der Zukunft. Und dass es da wirklich sehr viele Quartiere in den Städten gibt, die man wirklich irgendwie ganz genau anschauen und dann perspektivisch transformieren kann.
Wie sucht man denn danach oder wie findet man die? Also Städte sind ja immer in Veränderung, aber nicht jede Veränderung bewirkt ja auch, dass so ein richtig großer Umbruch dann baulich auch vonstatten geht.
Ja, also wir haben uns gefragt, welche Megatreiber eigentlich Einfluss haben, also raumwirksam werden bei bestimmten Gebäudetypen. Und da haben wir erstmal festgestellt, dass die Digitalisierung extreme Auswirkungen hat auf Gebäudetypen. Das Warenhaus ist schon genannt worden, aber es kommt auch das Kino dazu und so weiter. Der zweite Treiber ist der Wandel der Religiosität. Alle Kirchen klagen darüber, dass sie ihre Kirchgebäude nicht mehr nutzen können, nicht mehr finanzieren können. Da kommen dann die Gemeindehäuser mit dazu. Wir haben ganz große Überhänge bei den Friedhöfen. Und wenn man eben dann georeferenzierte Daten von den Städten nutzt, kann man genau feststellen, wo sich diese Gebäude und Flächen befinden, auch die Anzahl, die Größe und wo sie sich eben häufen. Da kann man auch in die Geschichte zurückgehen. Beispielsweise im Übergang zum 19. Jahrhundert gab es einen großen Sprung in der Militärtechnik. Dann wurden die ganzen Befestigungsanlagen der Städte obsolet und man hat eben auf diesen Flächen dann Bürgerparks angelegt. Ich spreche immer davon, dass es gemeinwohlorientierte und klimagerechte Nutzungen waren, die dann auf diesen Befestigungsanlagen Einzug gehalten haben. Und solche Themen müssen wir heute wieder aufgreifen.
Das heißt, die Veränderung in unseren Städten spielt uns jetzt auch für künftige Herausforderungen eigentlich in die Hände, ja?
So ist das. Und man darf das nicht negativ sehen, wenn jetzt die Warenhäuser und Kaufhäuser in den Innenstädten brachfallen. Im Gegenteil, wir müssen einfach, wenn wir die Städte nach innen entwickeln wollen, oder wir müssen das, damit wir dem Klimawandel besser begegnen können, müssen wir auf der Hut sein und immer schauen, wie entwickelt sich die Gesellschaft und welchen Einfluss haben gesellschaftliche Veränderungen auf unseren Gebäudebestand. Dann können wir den zirkulär weiter nutzen und immer wieder umnutzen und brauchen gar kein Neuland mehr.
So, und jetzt kommt wahrscheinlich die schwierigste Frage: Wie widmen wir das um? Also, wie kann man einen Friedhof umnutzen in einen klimagerechten Park? Oder wie nimmt man von einem Lidl-Parkplatz die Hälfte der Parkplätze weg? Das geht ja auch nicht so einfach.
Das stimmt. Hier kommen wir zu dem Thema des Eigentums, ja, sozusagen der Bodenfrage. Und da ist eben unser Ansatz, man muss eigentlich die verschiedenen Akteure ins Gespräch bringen. Man muss eigentlich größere Diskussionsforen einrichten, um herauszufinden, bei welchem Büroturm gibt es denn jetzt schon Leerstände? Was passiert mit der Kirche nebendran und mit dem Parkplatz und so weiter? Und wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, entwickeln sich dann auch ganz selbstverständlich Nachnutzungsideen, die dann aus dem Quartier heraus entwickelt werden. Und das ist also ein ganz wichtiger Schritt. Man kann das nicht von oben verordnen.
Stefan Rettig, Professor für Städtebau an der Universität Kassel, über eine neue Studie zur obsoleten Stadt. Vielen Dank, Herr Rettig.
Ich danke ebenfalls.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Klaus Pokatzki hat in die Feuilletons von morgen, Montag, den 9. Juli, geschaut.
Früher erwartete niemand von den Alten, dass sie schlank bleiben und sich wie Jugendliche kleiden. Und früher war nicht alles schlechter. Lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung und fragen uns gleich, wie schlank wir denn sind und wie wir uns kleiden. Von einem Lebensabend wird gar nicht mehr gesprochen, schreibt Linus Reichlin einen Abgesang auf das schöne, alte, grusame Rentenalter, als die Alten noch dicke Bäuche hatten und dazu die passenden Klamotten trugen. Das Alter soll nur ein weiterer Abschnitt in einem Leben sein, das alternativlos von Selbstoptimierung und Zielerfüllung geprägt ist. Linus Reichlin ist Jahrgang 1957 und scheint sich schon wacker auf sein Rentnerdasein vorzubereiten. Es ist, ruft er den noch Älteren zu, euer Recht, Dinge zu vergessen und euch für vieles nicht mehr zu interessieren, weil ihr erkannt habt, dass die Neuigkeiten von heute die Neuigkeiten von vor 50 Jahren sind. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und es ist euer Recht, ausgiebig zu gähnen. Da gähnen wir nun und fragen uns, ob es nicht heute doch reichlich Neues gibt, was die Jungen und die Alten vor 50 Jahren sich noch gar nicht träumen lassen konnten. Vielleicht schreibt Linus Reichlin ja seine Artikel noch auf einer Schreibmaschine. So wie es heute schwer vorstellbar ist, sich ein Leben ohne automatisierte Rechtschreibprüfung in Echtzeit vorzustellen, werden wir vielleicht bald vergessen, wie es war, ein leeres Dokument zu öffnen und mit dem Tippen zu beginnen, ohne dass ein KI-Assistent unsere Gedanken vervollständigt oder sie sogar vorgibt. So führt uns die Süddeutsche Zeitung in die Realitäten unserer digitalen Tage mit ihrer künstlichen Intelligenz, getauft auf den schönen Namen KI und ihrem Nachwuchs der plaudernden ChatGPT. Die Entwertung der eigenen Arbeit, egal ob es sich um Erwerbstätigkeit oder Freizeitvergnügen handelt, geht schleichend vonstatten, meint Michael Mohrstedt. Glaubt man den beim Afterwork-Event mitgehörten Gesprächen, ist es etwa bei diesen Leuten mittlerweile gang und gäbe, den Urlaub von der KI planen zu lassen. Ein Wochenende in Oslo? ChatGPT sorgt für 48 Stunden, in denen kein Highlight ausgelassen wird. Das gleiche Prinzip kann man auch bei Vorschlägen für Kindergeburtstage anwenden oder Aufmerksamkeiten für die Geliebte. Oder wenn man 70, 80, 90, 100 wird. Wir sind alle innerlich doch noch kleine Kinder, sagt da altersübergreifend Jaron Lanier. Das Verlangen nach dem nächsten großen Ding, unabhängig von dem, was es ist, halte ich für ein wenig ungesund. Ich denke, wir könnten die neuen Technologien, die wir KI nennen, genießen und nutzen, sagt im Interview mit der Tageszeitung Die Welt der amerikanische Informatiker, Schriftsteller und Musiker, der 2014 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Diese Art von Ruhelosigkeit, dieses Verlangen, immer den nächsten großen Ding, ist einfach Folge eines sehr altmodischen, überhaupt nicht visionären Geldhunger, den ich wirklich langweilig finde. Diese Art von Sprache, für die Jaron Lanier sicherlich nichts kann und bei der es wohl um ein Verlangen nach immer dem nächsten großen Ding gehen soll und beim Geldhunger ein S fehlt, hat sich die schlampige Redaktion der Welt wohl von künstlicher Intelligenz redigieren lassen. Früher hätte es das nicht gegeben, als die Alten noch ihren Bauch in Anzügen durch die Gegend schleppten und ihre Artikel in die Schreibmaschine hämmerten.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Burkatzky und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.